Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 596. Heute sprechen wir über die buntesten und schillerndsten Gimmicks der Attitude Era. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörende und wunderschönen guten Tag, lieber Olaf Bleich. Freue mich, das ist ja auch schon inzwischen eine Serie geworden, die schillerndsten Charaktere. Genau. Hatten wir aus einigen Ähren schon, wenn das die Mehrzahl auch ist. Wenn wir über die schillerndsten Charaktere der Attitude Era sprechen, dann muss ich sagen, wenn man so ehrlich drüber nachdenkt, schillernd im Vergleich zu, was auch schillernd an Charakteren in den Jahren davor war, würde ich sagen, sind wir schon am Ende des Podcasts angekommen. Was war's? Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, es war natürlich ein ganz, ganz heftiger Umschwung, auch was die Darstellung angeht, was auch die Charaktere angeht. Trotzdem gibt es da genug Charaktere und Gimmicks, über die man sprechen muss und über die man sprechen kann. Du hast es schon gesagt, lieber Shaggy, also dieses Thema bunte Gimmicks, schräge Gimmicks, das ist was sehr gut angekommen ist in den vergangenen Ausgaben zur Golden Era und zu der Modern Era. Nee, wie ist es? Zur New Generation.
New Generation, ja.
Genau, Modern Era sind wir, glaube ich, jetzt gerade, wenn ich mich nicht täusche, ne?
Mag sein.
Und auf jeden Fall haben wir uns gedacht, wir setzen das einfach fort. Das haben wir auch tatsächlich von einigen von euch gehört. So macht das doch dann auch weiterhin, vielleicht dann auch zu Ruthless Aggression. Wir gucken mal, wie sich hier die Attitude Era bewährt. Aber Shaggy, bevor wir jetzt hier einsteigen ins Geschehen, müssen wir auch nochmal darauf hinweisen, was hier noch so ansteht in den kommenden Wochen bei uns. Nämlich, wir haben natürlich jetzt in der kommenden Woche ein Debüt. Ist dir das so bewusst, dass du Teil eines Debüts in der nächsten Woche bist?
Ich bin Teil eines Debüts nächste Woche. Wahrscheinlich geht es darum, den Podcaster des Jahrzehnts zu wählen und da habe ich gute Chancen, oder was?
Ja, genau. Das wäre mal ein Wunder, wenn du mal bei so einem Ranking dabei wärst, genau. Nee, wir haben natürlich nächste Woche ein Debüt eines neuen Podcaster-Paars hier quasi, was wir in dieser Konstellation noch nicht gehabt haben. Da bist nämlich du mit dem guten Markus Gronemann hier zugegen. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, wie ihr beiden harmonieren werdet. Ihr werdet nämlich einen wunderbaren Fragen-Podcast hier abhalten. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne auf den Discord kommen. Da haben schon wieder einige sich geäußert. Also ich glaube, wir sind auch schon ganz gut voll. Wir hatten ja noch einige Fragen da. Wenn ihr noch weitere Fragen auf Lager habt, dann gerne bei Discord. Fragen@headlock.de ist unsere E-Mail-Adresse. Das sind so die einfachsten Wege für uns. Ja, und Shaggy,
ganz kurz, gerne auch viele Fragen über die Wrestling-Szene in Österreich stellen.
Ja, dann dauert der Podcast sehr, sehr lange. Das kann ich dir garantieren. Shaggy, aber es gab ja auch noch aktuelle Meldungen und da hatten wir natürlich auch das Magazin jetzt wieder am Start und haben uns auch da nochmal dem WrestleMania Kickoff-Event in Las Vegas gewidmet. Ich sag mal so, nicht nur, dass das Magazin XL Maßstäbe gehabt hat, also auch aktuell der Aufbau von WWE in Richtung WrestleMania, das ist auch schon XL, oder?
Ja, also zwangsweise, meiner Meinung nach. Ich glaube, da musste man ein bisschen was korrigieren. Das ist zumindest meine Einschätzung. Aber ja, es ist spannender denn je. Man hat auch trotz einiger Verletzungssorgen, die wir uns ja heimgesucht haben in den letzten Wochen, trotzdem irgendwie ein Luxusproblem, wie die Main Events zu besetzen im Vergleich zu den Jahren zuvor. Also ich bin heiß auf WrestleMania. WrestleMania 40, WrestleMania XL, das ist, glaube ich, wirklich eine, zumindest auf dem Papier her, der größten WrestleManias aller Zeiten bis dato.
Ja, ganz, ganz spannende Entwicklung da. Da sprechen wir in Headlock das Magazin drüber. Podcast gut über 90 Minuten. Und Markus und Kai diskutieren da auch zum Beispiel über die aktuelle Entwicklung bei Stardom, auch bei TNA. Da sind ja überall die Oberen quasi geflogen und ausgewechselt worden. Auch da die Entwicklung AEW im Hinblick auf Revolution. Da steht ja inzwischen auch der Main Event fest. Auch da ist ein Samoana in Anführungsstrichen im Main Event, darf man nicht vergessen. Also, da passiert schon einiges gerade und deswegen gibt's da auch eine XL-Ausgabe, ja, von Headlock, das Magazin.
Du hast es gerade gesagt, überall fliegen gerade die Oberen, die Chefs raus. Das ist eine ganz spannende Entwicklung im Wrestling-Business. Ist auch letzte Folge mit Olaf Bleich hier als Head von Headlock. Also da auch nochmal vielen Dank, Olaf, für die wunderbare Arbeit, die du in den letzten Jahren geleistet hast.
Demnächst dann nur noch hallo und herzlich willkommen bei Lock, dem Pro Wrestling Podcast. Genauso. Nein, ich bleib natürlich hier, wo ich hingehöre. Was haben wir noch am Start? Der Livestream zu Elimination Chamber, ne? Den dürft ihr nicht vergessen. Da werden Kai und ich uns mit euch zusammen schön zur besten Fernsehzeit um 11 Uhr vormittags Elimination Chamber im Livestream auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Show geht um 11 Uhr los. Ich denke, wir werden eine halbe Stunde früher starten. Vielleicht sogar schon, ja, ich denke mal so um den Dreh ein bisschen quatschen, ein bisschen Spaß haben und dann die Show mit euch anschauen. Und am nächsten Tag gibt es dann auch die Review natürlich zu Elimination Chamber hier bei uns im Feed und auf YouTube natürlich ebenso. So, damit sind wir aber dann wirklich durch mit den Programmhinweisen. Shaggy, Attitude Era. Eigentlich eher so ein Thema für David, aber trotzdem habe ich mir gedacht, ich spreche auch mit dir gerne über die Attitude Era. Deine Verbindung zur Attitude Era?
Naja, also für mich hat das damals die Attitude Era nochmal alles rausgerissen. Ich war ein bisschen Wrestling müde gefühlt. Ich habe ja auch 89 schon angefangen, Wrestling zu schauen. Die WWF damals natürlich mein Favorite. Die WCW kam hinzu. Es war super, super spannende Zeit irgendwie dann auch. Und dann habe ich immer beides auch geschaut, aber so richtig hat irgendwas gefehlt und dann wurde es einfach härter, realer, als wir dann die ECW gesehen haben oder man sie sehen konnte. Das war ein neuer Farbtupfer und irgendwie ist dann ja alles zusammengelaufen in der Attitude Era und es war härter, es wurde sexueller, für gerade die jungen, erwachsenen Männer, die fanden diese Zeit damals cool. Es gab den großen Konkurrenzkampf, es gab super krasse, interessante Charaktere, es gab große Stories, viel Crash-TV. Also das war schon einiges, was nach rückwirkend betrachtet vielleicht nicht mehr so glänzte, wie es damals geglänzt hat, aber es war trotzdem eine spannende Zeit für Wrestling-Fans, die erfolgreichste Zeit überhaupt.
Es war eine krasse Zeit einfach, auch das mitzuerleben. Ne? Da geht natürlich auch noch der Monday Night War natürlich noch mit rein, ne? Dieser Konkurrenzkampf zwischen der WCW und der WWF damals. Wer wechselt wohin? Was passiert hier? Welche neue Entwicklung probiert man hier? Was probiert man da? Auch deswegen war das ja alles so schnell, ne? Weil man da unmittelbar auf die Konkurrenz reagiert hat. Und als Fan wusste man es dann damals schon. Ne? Da gab es dann schon so ein bisschen Internet, dann gab es schon Newsletter oder eben sowas wie das Wrestling Telegram oder dann eben auch Magazine, worüber man sich dann versucht hat zu informieren und dadurch hat man da viel mehr mitbekommen. Bei mir auch die Zeit wirklich, wo ich da nonstop dabei gewesen bin und dann auch über die Umwege, Tape Trading und so weiter und so fort, wirklich versucht habe, möglichst viel und möglichst alles einfach mitzuerleben, was da nicht nit und nagelfest gewesen ist. Deswegen ganz spannende Zeit. Du hast es gerade angesprochen in der Retrospektive. Das haben wir ja auch sowohl im Monday Night Watch als auch damals bei Head to Head so ein bisschen ergründet. Ist nicht alles so gut gealtert, gerade was so Charaktere und Storylines angeht, ist das wirklich teilweise schwierig, war aber eben, es ist der Zeitgeist gewesen, es hat damals perfekt in die Zeit gepasst, das Produkt von der WWF, von der WWE, genauso wie eine Zeit lang auch das Produkt der WCW perfekt in den Zeitgeist gepasst hat und das hat damals dann eben für diesen großen Boom gesorgt, wo Wrestling wirklich überall gewesen ist. Da muss man auch ganz klar sagen, ne? Da war es nicht nur beschränkt auf dieses eine Medium, sondern es war wirklich dann überall in Filmen. Promis haben irgendwelche NWO-Shirts getragen oder Austin 316-Shirts. Einfach eine ganz, ganz besondere Zeit mit einer besonderen Entwicklung. Und Shaggy, du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben die beiden Gimmick-Podcasts zur Golden Era und der New Generation Era schon mal gemacht und haben da schon über die Charaktere gesprochen. Wenn du jetzt die Attitude Era da gegenüberstellen würdest, nur von den Charakteren und von den Gimmicks her, wie würdest du das einordnen? Weil natürlich, wir hatten so Golden Era, das sind vielleicht so die Superhelden, die New Generation, das ist vielleicht so ein bisschen Comic, bunt, Kinder und Attitude Era ist jetzt was?
Na, härter, realer vielleicht, bis sexuell aufgeladener, erwachsener, zu dem Zeitpunkt zumindest erwachsener. Das waren Riesenunterschiede, also von dem Familienprodukt mit wirklich schillernden Charakteren, worunter ich zumindest, wie ich Schiller irgendwie verstehen würde, war da deutlich mehr vorhanden. Wirkte einfach, wir hatten mehr Wrestler ohne die klassischen Gimmicks, als klassische Gimmicks meine ich jetzt diese Berufsgimmicks, die man auch in der Zeit davor hatte oder verschiedene.
Hallo, der Godfather Velvidus, die haben auch ehrbare Berufe.
Die haben auch, aber das sind dann die erwachseneren Berufe. Sowas hätte man da vorher nicht gehabt. Man hätte niemals einen Klempner gegen einen Pornodarsteller antreten lassen sehen oder einen Eishockeyspieler gegen einen Zuhälter. Das gab's damals, das gab's früher noch nicht, aber hier kamen jetzt gerade noch solche Gimmicks hinzu. Aber ansonsten waren es eher realere Menschen, die auch jetzt dann, die sich nicht mehr als Stier verkleidet haben oder was auch immer. Also das war ein Riesenwechsel zum erwachseneren Produkt, das was nicht mehr die Kinder angesprochen hat, ganz eindeutig.
Ja, es ging halt in eine ganz andere Altersschiene. Ich glaube, das ist vor allem das Wichtige. Ne? Wir haben zwar immer noch so Rückbezüge natürlich, so stereotype Charaktere, die gab es da eben auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise und in ganz anderen Tropen haben wir uns da befunden. Ne? Wir hatten dann statt einem Müllmann hatten wir plötzlich Vampire zum Beispiel. Nur so als einen Punkt. Oder statt einem, oder dann jemanden wie Ken Shamrock, der dann aus dem MMA rübergekommen ist. Ne? Oder Goldust, der dann ganz verrückte Sachen gemacht hat. Ne? Also, da werden wir gleich drüber sprechen. Was aber uns aufgefallen ist hier im Hinblick auf die Recherche, wir haben ja gerade bei der New Generation, also da lieben wir es ja, wirklich auch in diese Gimmick-Kiste reinzusteigen. Da sprechen wir immer dann über die großen Stars natürlich, aber da haben wir auch einfach Spaß dran, uns Superstars anzuschauen, also die TV-Sendung. Und dann sehen wir einen Aldo Montoya, dann sehen wir einen Duke Drossi und dann sehen wir, ich habe keine Ahnung wen, aber diese ganzen schrägen Gimmicks, die wir eben damals gehabt haben, auch in der Undercard, die teilweise auch bei den Pay-Per-Views eher so Beiwerk gewesen sind, wenn sie überhaupt aufgetreten sind, ne? In der Attitude Era hatten wir ein ganz anderes Bild, Shaggy, weil wenn du da mal so in die Undercard gehst, also so klassische Undercard gab es da fast gar nicht. Ich finde, wir hatten eine sehr breite Midcard und eine relativ dünne Undercard mit dann relativ nebensächlichen Charakteren eigentlich fast schon.
Ja, das klar, wir werden gleich über die Main-Eventer sprechen, weil die war wirklich exquisit besetzt, wohingegen die Mid- und Undercard, da war halt wirklich jetzt, also klar, wenn man Leute wie Val Venus und den Godfather dazu zählt, die gehören ja wahrscheinlich sicherlich da in diese Richtung, aber ansonsten war da wirklich nicht sehr, sehr viel da, was man wirklich als richtig gut und richtig spannend und richtig interessant bezeichnen könnte, wenn man da an so andere Gimmicks denkt, wie du vorher gesagt hast, die einen mehr unterhalten haben. Hier waren es wirklich auch andere Charaktere in der Mid- und Undercard zu finden und insgesamt jetzt nicht wirklich das Aushängeschild der damaligen Zeit.
Nee, ist ganz, ganz kurios, ne? Aber natürlich hattest du halt eben trotzdem deine Low-Level-Talents und ich habe da mal so ein bisschen rumgegraben, wirklich. Und da zwei Namen, die mir eingefallen sind. Den einen nennen wir gleich noch im Zusammenhang mit dem Stable, da vornehmlich vor allem. Und den anderen, den kennt man auch als Tag-Team-Wrestler. Aber an wen ich zuerst gedacht habe, waren so Gangrel und Crash Holly. Crash Holly fand ich damals super witzig, ne? Wir erinnern uns, ne, mit seiner Waage, wo er dann später rumgegangen ist, der Cousin von Hardcore Holly damals. Elroy Jackson, Charakter so ein bisschen, ne? Talentierter Typ auf jeden Fall. Der vor allem, also der war jetzt nicht super colorful, was das Gimmick angeht, aber der Charakter von ihm und dieser Humor, den er halt da immer wieder reingebracht hat, der hat dann bei mir schon dafür gesorgt, dass er schon bei mir so einen besonderen Platz im Herzen gehabt hat. Ist ja auch viel zu früh verstorben, muss man auch ganz klar sagen.
Ja. Ja, absolut. Gerade so diese 24-7-Regel, die dann ja eingeführt wurde um den Hardcore-Belt. Da haben wir auch schon mal einen Podcast drüber gehabt. Das ist auf jeden Fall super, super unterhaltsam gewesen. Also gerade im Comedy-Bereich. Es waren natürlich dann nicht die ECW-Hardcore-Matches, wie man sie so kannte, sondern das war dann wirklich Comedy. Und mit Comedy-Spots und die haben auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähnlich wie ein Artuf heute noch sehr, sehr gut funktioniert. Der hätte gut in diese Zeit gepasst damals. Gut, hat es ja auch nochmal wiederbelebt.
Ich wollte gerade sagen, ja.
So, das hat dann für eine Zeit funktioniert sowas auch. Auf Dauer ist es natürlich anstrengend, aber für eine Zeit war das schon in Ordnung. Also das war schon unterhaltsam, die Matches, die da stattgefunden haben. Das hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Wie geht's dir mit dem Gangrel?
Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also es gibt ja viele wirklich, die Gangrel wirklich sehr, sehr toll finden. Und der war ja auch ein solider Wrestler. Ich war nie der größte Gangrel oder auch Brute-Fan. Irgendwie so richtig hat Brute für mich erst nach dem Split funktioniert. Ich war nie der größte Anhänger, obwohl ich ja auch so mysteriöse Dinge eigentlich mag. Aber irgendwie Gangrel, der hatte immer für mich irgendwie so einen komischen Look. Ich weiß nicht, ich konnte mich nie mit dem anfreunden. Aber ich kann absolut verstehen, wenn man den mochte. Und der ist ja auch sehr unterschätzt gewesen, auf jeden Fall.
Ja, Gangrel, ja, niemand, der bei der WWF große Titel eingefahren hat, wäre eigentlich auch ein guter Kandidat für unsere Helden aus der zweiten Reihe, muss man hier an der Stelle sagen. Ne? Also hat nie den ganz großen Spot bekommen, auch weil er ja eine ganze Reihe von Verletzungen hinter sich bringen musste sozusagen. Aber dieses Vampir-Gimmick ist schon was vielen Leuten im Gedächtnis geblieben ist. Und auch wenn es natürlich düster ist, würde ich es trotzdem als schillernd bezeichnen wollen. Allein wegen der Musik, wegen dem Entrance. Das war ja auch damals in der Attitude-Era ganz, ganz wichtig, ne? Die Entrances, die wir da gehabt haben. Jetzt hier, gerade bei der Brute, da können wir die jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, dann im späteren Verlauf mit Edge und Christian, beziehungsweise dann auch mit den Hardys, wobei sie da schon nicht mehr ganz so cool gewesen sind. Aber dieses Hochkommen quasi von unter der Bühne mit dem Ring aus Feuer, dann auch Gangrel, der immer seinen Pokal mit dem Blut in Anführungsstrichen dabei gehabt hat und das dann eben da dann in die Luft gespuckt hat. Das Blutbad, was es damals dann auch gegeben hat. Ich fand das schon sehr cool und ich würde das auch als wirklich hervorstechendes Gimmick der Attitude Era wirklich jetzt hier nochmal so klassifizieren, weil das ist sehr vielen zur damaligen Zeit im Gedächtnis geblieben und ja gut, ist halt ein Vampir, ne?
Ja, ist klar, ist ein Vampir, aber trotzdem war das jetzt kein, also vielleicht hätte man es ein paar Jahre vorher im Comedy-Bereich auch gehabt, so ein lustiges Vampir-Gimmick oder so. Naja, in den Anfang der 90er, ja, wenn sowas, das meine ich ja damit. Und hier wurde es natürlich auch ernster, dieses Blutbad, dieses Blut von der Decke und dann natürlich der Einstieg in die Ministry of Darkness, das war schon cool und das war wirklich düstere Vampir-Gimmicks und das hat irgendwie auch, wenn es so ein fremdes Gimmick war und nicht an der Realität, wobei, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja Vampire, so nah dran war, muss man sagen, hat es trotzdem in der Attitude aber super funktioniert.
Ja. Und ich finde auch, also wenn du mit Leuten sprichst, dann ist tatsächlich Gangrel ein so Name, der fällt immer wieder gerne so aus der Mid- und Undercard der damaligen Zeit, ne? Eben weil der Entrance so beeindruckend gewesen ist. Jemand anders, du hast gerade auch schon die ECW angesprochen, den haben wir auch schon in verschiedensten Gimmicks zu Zeiten von der New Generation gesehen, ne? Den haben wir als Avatar gesehen, den haben wir auch als Teil der New Rockers damals gesehen, aber erst nochmal eine Rückkehr zur ECW und dann eben das Finden eines Styroporkopfes hat dann dafür gesorgt, dass er hier wirklich den Durchbruch geschafft hat. Lieber Shaggy, wo sondierst du denn einen Snow ein?
Ja, Leaf Cassidy hieß er bei den New Workers, darf man auch nicht vergessen. Genau, und dann ging er zu ECW und wurde dort ein Main Eventer. Also der hat ja da auch wirklich richtig gut funktioniert mit Prodigy als Musik. Ich war ein Riesenfan, ich wurde ein Riesenfan von ihm, hab mir auch so einen Styroporkopf besorgt. Hab den auch noch. Witzigerweise hier neben mir stehen. Komisch, da war jetzt zufällig.
Tust du aber deinen Kopfhörer drauf?
Perücken.
Okay.
Perücken tue ich da drauf. Und ja, also für die Bühne.
Achso, für was sonst?
Nee, für die Bühne. Für die Bühne.
Okay.
Unterbrich mich nicht. Jedenfalls mochte ich den wirklich sehr. Und dann ist er halt auch, dann ist er zur WWE oder WWF zurückgegangen und dort war er nie wirklich in der Upper Midcard. Im Gegenteil, der war ja, also die Job Squad, die man da auch gegründet hat, das war ja auch in der Zeit. Mit einigen der Wrestler, die dort auch in der Undercard eher zu finden waren. Und dann später mit als Head, Teil von Head Cheese, der Name war ja nie ganz offiziell, mit Steve Blackman. Und klar, ein bisschen im Hardcore-Bereich auch gewrestelt, aber so richtig war der dann auch, ist er dann bei der WWE nicht angekommen. Also der ist ein guter Wrestler, ein sehr, sehr guter Wrestler mit tollem Wrestling-Verstand, nicht umsonst auch ein guter Wrestling-Trainer bis heute. Aber so bei der WWE hat er mich dann nie wieder überzeugt.
Nee, so richtig, also ja, klar, ich meine, er hat nochmal eine größere Story dann späteren Verlauf ja dann auch mit Mick Foley und The Rock ja dann auch gehabt, das dürfen wir nicht vergessen. Ich werde dieses eine Match gegen Scott Taylor und Brian Christopher damals, also bevor die Too Cool geworden sind und noch als Heels unterwegs gewesen sind, wo es ein Tag-Match mit Al Snow und Head gegen eben die beiden gegeben hat und schlussendlich hat das Match damit geendet, dass man Head auf eine Flasche Head and Shoulders gesteckt hat und dann wurde Head gepinnt. Head and Shoulders. Verstehen Sie?
Ach, jetzt habe ich es verstanden. ich habe das damals nicht. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe das damals schon nicht verstanden. Jetzt. Ah, okay. Cool. Eine witzige Idee eigentlich, aber ich hatte das anders abgespeichert. Aber Head and Shoulders, natürlich. Geil.
Ja. Okay. Natürlich auch die grauenvolle Geschichte mit Pepper und dem Big Bossman damals. Kennel from Hell, das Match. Auch das nicht besonders schillernd. Auch die Job-Squad war nicht besonders schillernd, Shaggy, oder?
Och, ich mochte die Job-Squad. Also, da war ja noch Too Cold Scorpio, wie er dann noch wieder hieß. Über den können wir auch gleich nochmal sprechen. Wer war denn noch da dabei? Also, auf jeden Fall war es ein Gilbert.
Ja.
Aber noch jemand.
War nicht auch
Bob Holly, oder?
Ja, Bob Holly war dabei, ja.
Ja, Bob Holly. Die waren's. Ja, gut. Doch, aber nicht schillernd. So schillernd. Nee, schillernd. Also, schillernd natürlich nicht. Schillernd natürlich nicht.
Blue Mini war, glaube ich, auch noch mit dabei, oder?
Aber ganz kurz, ja, der war auch nochmal kurz dabei, stimmt.
Ja, aber deswegen, also Al Snow möchte ich aber hier erwähnen, aber ich glaube auch, dass da sehr viel ECW-Nostalgie aus mir rausspricht. Aber wir haben natürlich auch ein paar bunte Gimmicks. Wir haben zwei davon, haben wir gerade eben schon angekündigt, nämlich mit zwiespältigen, beziehungsweise zwielichtigen Gimmicks fast schon, der Godfather und Val Venus. Also Shaggy, hier der Godfather, ehemaliger Papa Shango, der ehemalige Karma, the Supreme Fighting Machine, auch der hat uns schon ein bisschen begleitet, der hat dann tatsächlich in seinem Zuhälter-Gimmick, was wohl laut vielen Aussagen sehr dicht an seinem echten Charakter gewesen sein soll, hat der hier den Weg zum Erfolg gefunden und war ja auch wirklich ein absoluter Publikumsmagnet. Also, wie oft hast du Ho Train vom Fernseher gerufen, wenn der seine Catchphrases abgefeuert hat?
Ich weiß nicht, ob ich es gerufen habe, aber ich muss sagen, klar, Publikumsmagnet, aber vielleicht auch nicht aufgrund von ihm, sondern vielleicht auch aufgrund seiner Begleitungen, soweit würde ich gehen. Aber trotzdem, super unterhaltsamer Charakter, das hat zu der Zeit auch richtig gut gepasst und hat auch total Spaß gemacht. Von allen Charakteren, die ein Godfather früher hatte, sei es, du hast ja erwähnt, Papa Shango, Kama Mustafa, das war ja auch nochmal eine Abwandlung davon.
Der NOD, ja.
Ja, genau. Also war das auf jeden Fall das, was am besten angekommen ist und was am besten auch funktioniert hat und womit man ihn bis heute assoziiert. Also das ein ganz wichtiger Bestandteil der Attitude Era und der jemand, der aber nur in der Attitude Era auch funktioniert hat.
Ja, also das hat halt eben da zur damaligen Zeit auch wieder gepasst, ne, und hat auch zu dem Produkt 1:1 gepasst, ne. Genauso wie es auch einen Val Venis damals getan hat, ja heutzutage eher jemand, der durch dumme Kommentare auf Social Media sich hervortut, aber damals jemand, der mit diesem Pornodarsteller-Charakter, den er gehabt hat, mit dem Auftritt, mit den Vignetten hervorragend zu der Show gepasst hat, nicht immer in den allergeilsten Storylines drin gewesen ist, ne? Ich erinnere nur an die Geschichte mit Kai Tai, aber der auch durchaus ein guter Wrestler gewesen ist und der ja ähnlich wie der Godfather auch hier immer so mit Cards Ambitionen gehabt hat, es nie nach ganz oben es geschafft hat, war zweimal IC-Champion, der Godfather war einmal IC-Champion, dann war Val Venis auch nochmal European-Champion. Also solider Mid-Kader, den du da gebraucht hast, der aber den Sprung nach ganz oben geschafft hat. Wie hast du ihn Val Venis damals gesehen? Nicht heute, ich weiß. Wie du heute über ihn denkst, weiß ich.
Ja, also er damals, ohne zu wissen, was er für eine Einstellung im Leben politisch sowie auch generell hat, muss ich sagen, fand ich ihn toll. Also ich fand ihn super, hat charismatisch, mochte seine tiefe Stimme. Hello, ladies. Das mochte ich sehr zum Beispiel. Und natürlich war das was Besonderes zu der Zeit. Ich bin jemand, der auch Pornos mag zum Beispiel. Und ich muss sagen, das fand ich schon irgendwie ganz cool. Also wirklich sehr, sehr unterhaltsamer Charakter zu der damaligen Zeit. Auch da gab es ja dann auch die Wechsel bei beiden übrigens. Ja, beide auch dann hier an die Seite von Stevie Richards. Wir erinnern uns.
Right to Censor?
Ja. Da war ja nicht mehr der Pornodarsteller, nee, da war er dann anders und auch der Godfather wurde zum Goodfather.
Das die waren auch nicht schillernd.
Nee, aber trotzdem witzige Idee. Und ja, also damals natürlich, heutzutage will ich eigentlich gar nicht über den sprechen.
Ja, aber wie gesagt, damals Charakter, der hervorragend in die Zeit gepasst hat. Ich fand ihn auch echt unterhaltsam und gerade auch so Matches, ich erinnere mich noch an ein Steel Cage Match zum Beispiel gegen Rikishi, eine ganz große Nummer. Rikishi haben wir gleich noch im Too Cool Block, will ich ganz kurz sagen, weil ich finde, der gehört eigentlich auch hier in die schillernden Gimmicks rein, aber auch der hat ja so zwei Gesichter. Ich sag nur, I did it for The Rock.
Hello, Olaf.
Ich habe mich gerade auch ein bisschen unangenehm berührt gefühlt, als du das so gesagt hast. Und ich glaube, da dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen, dass ja auch die Radicals 2000 rübergekommen sind. Also Chris Benoit, die Malenko, Paris Saturn und Eddie Guerrero. Ich sag mal so, Benoit, Saturn, Malenko, schillernd. Eher weniger. Eddie Guerrero war jemand, der auf jeden Fall da besser reingepasst hat. Der hat seinen Latino Heat Gimmick natürlich gehabt, mit China zusammen. Erstmal verletzt, dann die Storyline mit China. Die ging nicht ewig lang. Wir haben letztens noch ein Focus-Special drüber gemacht. Aber da hat man schon gesehen, dass da mehr in dem steckt. Und das sollte ja dann auch im Verlauf der Attitude Era immer mehr zunehmen. Und dann natürlich auch in der Geschichte dann 2-4, da sind wir dann eher in der Ruthless Aggression natürlich, damit kulminieren, dass er dann mit dem I Lie, I Cheat, I Steal Gimmick auch als Einzelwrestler wirklich komplett overgekommen ist und ganz oben angekommen ist. Hier in der Attitude Era hat man das schon sehr stark gesehen. Latino Heat, die Tag-Team-Zeit mit Chavo, da hat man das schon gesehen, deswegen Schiller-Faktor ein bisschen geringer, aber auf jeden Fall, wo man, ja, da konnte man schon das Funkeln sehen. Und dann jemand, auch der hat uns schon im letzten Podcast begleitet, das ist ein Goldust, ne? Dustin Rhodes, der hier einen ganz anderen Charakter porträtiert hat. Wir haben schon über Goldust gesprochen, Shaggy. Der ist aber natürlich jemand, der in der Attitude Era nochmal eine ganz extreme Wandlung genommen hat, ne? Nämlich in Form des Artist, formerly known as Goldust. Und da bin ich ehrlich, das war mir dann schon wieder zu drüber. Das war mir zu sehr mit der Brechstange provoziert damals. Wie ging's dir?
Ja, richtig unangenehm. Mit Luna Vachon an seiner Seite auch. Da wirklich sehr abstrus, sehr, wie soll man es sagen, sehr too much, würde ich sagen. Es ging zu weit da mit vielen Dingen, vielen Outfits, die er getragen hat, Art und Weise, wie er sich präsentiert hat. Das war, also ich würde sagen, richtig unangenehm.
Hat auch seiner Karriere nicht wirklich gut getan, wenn man ehrlich ist. Er hat ja dann auch im weiteren Verlauf nochmal da einen Charakterwechsel quasi gehabt, wo er dann auch mal als Dustin Rhodes angetreten ist und sowas, ne, als wiedergeborener Christ sozusagen. Aber das hat auch alles nicht so richtig funktioniert. Ich war da kein Freund von, bin ich ganz ehrlich. Wen ich sehr mochte, war eine China, lieber Shaggy. Und ich weiß, da gibt's auch viele da draußen. Und ich finde, auch wenn China jetzt natürlich so nicht so super schillernd gewesen ist, aber trotzdem, die war halt ein Charakter, die hat rausgestochen, nicht nur aufgrund ihrer Statur, sondern auch aufgrund der Ausstrahlung, die sie mitgebracht hat. Und natürlich, gerade zu ihren großen Babyface-Runs, ich mochte die Musik unglaublich gerne. Ich mochte den Entrance, wenn sie da wirklich dann teilweise auch mit dieser Kanone, mit der Feuerwerkskanone ins Publikum, also nicht ins Publikum, übers Publikum hinweg gefeuert hat.
Wieder zwei weniger.
Genau. WCW-Fans. Nein, genau. Ich fand die unglaublich cool, sowohl am Anfang als Bodyguard für die D-Generation X, als auch im späteren Verlauf, als sie dann allein unterwegs gewesen ist. Auch da nicht jede Storyline glücklich, aber ein absoluter Farbtupfer innerhalb des Produkts. Und natürlich auch da der Punkt, es ist eine großgewachsene, muskulöse Frau, die Männer verkloppen kann. Auch das war natürlich damals groundbreaking, so muss man es sagen, oder Shaggy?
Ja, man muss aber auch sagen, da gab es auch einen Wandel, also was auch die Darstellung natürlich angeht, aber vor allem, was die Ausstrahlung angeht, die hatte natürlich optisch schon von Anfang an was, aber gerade so in der Attitude Era ist die total gereift und gewachsen. Die war unglaublich charismatisch dann später, was sie am Anfang gar nicht für mich zumindest so gefühlt so war. Ich fand sie schon immer beeindruckend, aber charismatisch hat sich dann auch erst entwickelt, als man ihr auch die Möglichkeit gegeben hat und sie auch dann sprechen durfte, sich dann auch anders präsentiert hat und dann auch allein unterwegs war, war es eine ganz andere China als ganz am Anfang. Also die hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und ja, ich würde sie auch als schillernd bezeichnen.
Was ist mit jemandem wie einem Ken Shamrock? Also Ken Shamrock ja wirklich jemand, der aus dem MMA rübergekommen ist damals. Großer Name natürlich, der so eine Echtheit mitgebracht hat, weil man wusste, der kann halt kämpfen, ne? Der kann nicht nur catchen, sondern der kann eben auch richtig zur Sache gehen, war damals ja durchaus jemand, der fast schon auf dem Sprung noch nach weiter oben gekommen ist, aber auch quasi in der IC-Division und Tag-Team-Bereich stecken geblieben ist, King of the Ring 98. Ja, wie siehst du ihn? Ist er schillernd oder ist er nur so eine Figur, die quasi gut ins Produkt damals gepasst hat? Weil wir hatten noch weitere MMA-Kampfsport-Experten damals, die dabei gewesen sind. Ich weiß, ich kenne deine Liebe zu Steve Blackman. Ja. Wir hatten auch Dan Severn zum Beispiel noch mit dabei und so.
Also um deine Frage direkt zu beantworten, bevor ich sie vergesse, ich würde sagen, weder noch. Also ich würde ihn weder als schillernd bezeichnen, noch als nur eine Figur, die zu der Zeit gut reingepasst hat. Weil ich glaube, aus dem hätte man auch deutlich mehr auch machen können. Also schillernd ist er nicht, aber der ist auf jeden Fall vielleicht auch nicht der Beste am Mike, aber das ist jemand, dem man das auch abgenommen hat, was er da tut. Und jemand, dem man auch richtig gut hätte noch in die obere Region aufbauen können, vielleicht sogar sollen. Der hätte mehr gekonnt, als er es am Ende durfte. Man hätte ihm das abgenommen. Der legitimer Kämpfer, gut im Ring auch. Also dafür, dass er vom MMA kam, hat er sich im Wrestling sehr, sehr gut eingefunden. Und aus dem hätte man deutlich mehr machen können. Das ist ein Kandidat für die Helden aus der zweiten Reihe, wenn wir den nicht schon hatten.
Hatten wir noch nicht.
Ah, siehst du?
Ja. Ich sehe es ganz ähnlich. Also ein buntes Gimmick, der war jetzt ja auch nicht besonders gut am Mikrofon, wenn man ehrlich ist oder so, ne? Also hat auch ein bisschen was gefehlt. Aber bunt war der auch nicht. Aber trotzdem auch da ein wichtiger Baustein in diesem ganzen Produkt. Und wie siehst du denn so ein paar Leute, die entweder von der WCW rübergekommen sind oder die dann auch da bei der WWF zu der damaligen Zeit debütiert sind? Ich habe hier einen Kurt Angle und einen Chris Jericho stehen. Beide natürlich Leute, die aus heutiger Sicht absolute Megastars sind. Damals noch so zu Beginn beziehungsweise in der Mitte ihrer Karriere gewesen sind. Wo sortierst du die auf unserer Schiller-Skala ein?
Ja, Kurt Angle zu Beginn, dann auch eher, beide eigentlich zu Beginn zumindest der größeren Karriere. Also Kurt Angle, definitiv jemand, der auch gewachsen ist, so extrem. Am Anfang so dieser, erstmal als der strahlende Babyface, der Held von Olympia, der überhaupt nicht funktioniert hat, direkt mit Buhrufen dann auch begrüßt worden ist und dann dieser Wandel zum Heel, zu diesem wirklichen Kurt Angle-Charakter, den er dann verkörpert hat, You Suck It. You suck so rum. Ich war schon verwundert gerade. Das war doch nicht richtig. Und das hat er super funktioniert. Auf jeden Fall ein ganz toller Wrestler und jemand, der sich innerhalb von kurzer Zeit in dem Main Event gearbeitet hat. Aber in dem Fall außer dass er vielleicht ein paar Goldmedaillen hatte, würde ich auch nicht sagen, nicht schillernd, aber schon ein auffälliger Charakter, gerade dann zur späteren Zeit mit der Perücke und allem, was da noch so kam. Also das hat schon, das war schon super. Auch das hat gut funktioniert, wie ich finde. Und ein Jericho auf der anderen Seite, der ist schon schillernder. Der ist bunt, der ist jemand, der am Mike schon von Anfang an richtig gut war, als er bei der WWF debütiert hat. Jemand, dem man am Anfang auch mehr gegeben hat, als er es dann doch bekommen hat. Und trotzdem ein schillernder, toller, solider Wrestler, der in der WWE dann ja es doch irgendwann noch in den Main Event geschafft hat und das auch verdient, konnte sich da nicht durchsetzen, aber trotzdem ein ganz, ganz wirklich toller und schillernder Wrestler bis heute.
Ja. Also die würde ich durchaus hier mit in die Schiller-Skala mit reinpacken, auf unterschiedlichen Positionen allerdings.
Wohlgemerkt Schiller mit SCH, nicht Chiller wie Nick Chiller, wie Till Schweiger im Tatort, also Schiller.
Genau. An Till Schweiger denke ich auch ständig. Genau, aber die muss man hier auch natürlich nennen. Ne? Das ist noch für Kurt Angle hier ein sehr früher Teil ihrer Karriere, aber nichtsdestotrotz, also mit seiner, gerade mit der Geschichte zum Beispiel, als er an der Seite von Edge und Christian gewesen ist. Die Segmente waren halt auch einfach witzig. Und auch das gehört für mich so ein bisschen mit in diesen Schiller, buntes Gimmick mit rein, weil du hast da auch einfach diese Vielfältigkeit gesehen. Und der hat sich auch kontinuierlich weiterentwickelt. Ich meine, die Attitude Era geht bis 2-2 ungefähr. Also auch da ist eine, schaut euch mal Kurt Angle nach seinem Debüt an und dann guckt ihn mal 2 Jahre weiter. Ist halt ein riesiger Sprung. Jericho hat auch eine Entwicklung durchgemacht, aber nicht ganz so krass, wie es zum Beispiel Kurt Angle gemacht hat. Wo packst du die Frauen hin? Ich meine, wir haben Leute wie eine Lita, Trish Stratus damals gehabt. Später hatten wir noch Stacy Keibler natürlich dann gehabt. Shayna haben wir gerade schon angesprochen. Sable, Sunny, ganz viele, Shaggy. Wo kommen die bei dir hin? Oder ist es einfach nur Eye Candy?
Na, nicht alle, die du gerade genannt hast, muss man ganz ehrlich sagen. Einige sicherlich, definitiv, auf jeden Fall. Andere wiederum gar nicht. Also gerade eine Trish, die hat von einem Eye-Candy, was sie am Anfang war, hat sie sich zu einer der besten Wrestlerinnen und interessantesten Wrestlerinnen aller Zeiten entwickelt. Das ist eine riesen, riesen Entwicklung. Schillernd auf jeden Fall. Eine Lita auch auf ihre Art und Weise in dieser Zeit damals absolut passend. Wirklich auch eine sehr, sehr damals interessante Wrestlerin, die wirklich auch funktioniert hat und mit dem Publikum auch total funktioniert hat. Und dann hatten wir natürlich auch die Eye-Candys. Eine Sable, ganz klar, total wichtig für diese Zeit. Extrem wichtig. Aber nicht für ihre Arbeit im Ring, sondern für andere Dinge.
Für Brock Lesnar war die sehr wichtig.
Später. Ja.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ne? Auch wenn man sich auch den Weg von der Lita zum Beispiel anschaut, die war ja am Anfang noch das Valet von Ese Rios. Ne? Und dann später der Sprung rüber zu den Hardy Boys, Team Extreme, das war schon eine geile Zeit. Und die würde ich halt auch, also tatsächlich gerade durch diese Zeit bei den Hardys, würde ich die auch absolut als der bunten Charakter beschreiben, weil auch die haben damals gut in die Zeit gepasst, auch wenn sie nur so diesen extremen Lebensstil quasi da verkörpert haben, dieses Freigeistige. Und damit können wir dann nämlich in Richtung der Tag-Team-Division kommen, lieber Shaggy, weil auch da gab es ja ein paar bunte Vögel. Und ich meine jetzt nicht nur die Hardy Boys, die würde ich auf jeden Fall auch mit dazu rechnen, oder? Also Hardy Boys als schillernde Charaktere, die waren zwar jetzt nicht so schillernd, was ihren Entrance angeht oder sonst irgendwas, aber vom In-Ring-Geschehen, vom Look her, die waren jung, die waren frisch, die sind durch die Gegend geturnt wie die Bekloppten und haben natürlich dann auch mit Teams wie Edge und Christian und die Dudley Boys auch einfach das Tag Team Wrestling für einige Jahre bei der WWE einfach massiv geprägt. Also deswegen würde ich die da auch mit reinpacken.
Ja, das Tag Team Wrestling auch revolutioniert, kann man ohne Zweifel sagen. Und der WWE oder WWF damals die Bedeutung des Tag Team Wrestlings wieder zurückgegeben, was man ja auch lange Zeit auch hatte. Und wir wissen, Vince McMahon oder wie der auch immer hieß, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, der war kein großer Fan des Tag Team Wrestlings und hat aber in dieser Zeit mal wieder aufs Tag Team Wrestling gesetzt und man hatte da ja wirklich etliche Tag Teams, die wirklich zeitweise so auch für die besten Matches auf der Card gesorgt haben und auch über die man dann auch gesprochen hat. Man hat die Bedeutung des Tag Team Wrestlings war zu dem Zeitpunkt so hoch wie schon lange nicht mehr und so hoch wie lange, 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 lange danach auch nie wieder, vielleicht bis heute nicht. Also das waren Tag Teams damals, die waren sehr, sehr entscheidend und wichtig für den Erfolg der Attitude Era.
Ja, und alles begann ja quasi mit diesem Leitermatch im Terry Invitational Tournament damals zwischen Edge und Christian und den Hardys im Prinzip, ne? Das war eigentlich so eine Midcard-Fehde zwischen den beiden Teams, die da um die Manager-Position von Terry Runnels gefädet haben. Und da hat man dann gemerkt, was die beiden hier abreißen können. Das war bei No Mercy, ich meine, 99 müsste es gewesen sein.
Sowas, ja. Ja, ja, klar.
Ja, ne? Und daraus hat sich dann erstmal diese Fehde gegeben. Die Dudley Boys sind noch dazugekommen, natürlich von ECW rüber, hatten auch erstmal einen schweren Stand. Aber wenn ich dann zum Beispiel sehe, Hardys gegen die Dudley Boys im Tables-Match von dem Rumble 2000 damals, ist für mich immer noch eines der besten Tables-Matches, was wir jemals gehabt haben, mit teils absolut hanebüchenden Bumps, die beiden Teams da genommen haben. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist halt schon 24 Jahre her. Mhm. Ne? Und absolut wegbereitend. Edge und Christian, dann auf der anderen Seite vielleicht so die, ich sag mal, die erdigsten Charaktere, also die erdigsten Wrestler hier vielleicht aus dieser Runde, aber die, die mit Sicherheit am Mikrofon die besten Fähigkeiten gehabt haben, ne? Also gerade natürlich da im Zusammenspiel und diese Comedy-Geschichten, die beiden gemacht haben, mit dem Kazoo und ich weiß nicht was. Und die TLC-Matches der drei Teams absolut herausragend und haben damals ja wirklich alles bewegt, muss man ganz klar hier sagen. Aber Shaggy, wir hatten noch andere Tag-Teams, also weil du gesagt hast, auch man hat damals auch Tag-Teams wieder vermehrt, ja wirklich auch als Attraktion gesehen. Wir dürfen auch zum Beispiel die New Age Outlaws nicht vergessen. Waren die denn so schillernd für dich hier, der Badass Billy Gunn und der Road Dogg Jesse James?
Total, also ich fand die schon, muss schon sagen, die finde ich von den genannten vielleicht mit am schillerndsten bisher, denn die sind schon auch herausgestochen, zwei ganz unterschiedliche Charaktere, die vorher auf anderen Wegen waren, die man dann zusammengetan hat und die dann unglaublich funktioniert haben und beide in dieser Zeit vielleicht mit ihrer beste Zeit hatten, Billy Gunn vielleicht später nochmal bei AEW, aber ja, also das hat schon echt richtig gut funktioniert, die beiden, gerade mit der Interaktion mit dem Publikum, was der gerade der Road Dogg ja so richtig gut macht, und das war schon schillernd, das war schon auffällig, und die haben sich nicht umsonst zu einem der besten Tag Teams aller Zeit gemosert. Das war schon gut, was die gemacht haben.
Meinst du, die haben sich so lange beklagt, bis sie an der Spitze gewesen sind?
Nee, gemosert, sagt man das so?
Nein, gemausert.
Ach so, gemausert meine ich.
Wir sind jetzt die Besten, ja, na gut.
Gut, gemausert, du hast recht.
Also auch da wieder, ne, Catchphrases. Für mich, ich fand die New Age Outlaws im Ring immer ziemlich langweilig, aber für mich hat da allein das ausgereicht, dass die unterhaltsam am Mikrofon gewesen sind. Ne? Der Entrance von beiden, ich habe schon ein paar Mal in anderen Podcasts angesprochen. Ja, gehörte dazu, dass man da mitgesprochen hat, dass man da mitgegrölt hat. Und wenn du die Musik heutzutage noch in irgendeiner Wrestling-Halle spielst, wo irgendwann Wrestling stattfinden wird, die Leute singen halt mit. Ne? Das ist halt einfach so. Und wenn du dich anschaust, ja, wie oft die beiden zusammen hier die Tag-Team-Titles geholt haben, das ist schon ordentlich. Ne? Also 5-mal WWE World Tag Team Champions. Intercontinental Champion waren sie auch beide jeweils einmal, war natürlich bei der DX beide mit zugegen, dann Tag Team Champions. Also, das ist schon, die waren schon eine prägende Nummer einfach in der Zeit. Wo packst du denn so, wir haben gerade Berufsgimmicks angesprochen, wohlgemerkt, wir lassen jetzt auch viele weg, das ist ganz klar, weil die auch teilweise Schrott waren. Deswegen sprechen wir da nicht drüber. Aber ihr könnt natürlich auch jederzeit gerne bei YouTube oder bei Discord da eure Favorites, sowohl was die Einzelwrestler als auch was Tag-Teams angeht, gerne mitteilen. Shaggy, wo packst du hier so ehrbare Berufe wie zum Beispiel Türsteher, also die APA oder Bodyguards, je nachdem?
Ja.
Oder auch die Headbangers ein, die einfach nur so Grunge-Metal-Typen gewesen sind.
Ja, aber trotzdem auch auffällig. Also APA, das waren die Schläger, die man kaufen konnte, die einen dann beschützt haben, wenn man das brauchte, die einfach da waren für Geld. Das, und die Pokerspiele hinten hatten, im Backstage-Raum mit der Tür. Also da war schon, das hat schon unterhalten. Und die Headbangers, die ja als, falls du dich erinnerst, fliegende Nonnen erst debütiert sind. Ja,
stimmt. Das ist so. Bei Shotgun Saturday Night da waren.
Und da hat man sich gedacht, vielleicht geht das doch zu weit, und hat dann wieder das Headbangers-Gimmick, was sie auch vorher, glaube ich, verkörpert haben, wieder zurückgeholt. Ja, also die waren jetzt auch nie die Main-Eventer oder so, aber die waren eher in der Undercard dann zu finden. Aber trotzdem fand ich die unterhaltsam und die haben Spaß gemacht. Die haben da hingehört. Man hat ja auch dann mit Einzelnen nochmal probiert. Man hat ja dann auch noch hier Beaver Cleavage, das vielleicht mal zu erwähnen. Das war die Zeit. Und den hat man dann wieder zurück gerepackaged, dann auch nochmal mit D-Lo im Tag-Team, was ja auch ganz gut funktioniert hat.
Lowdown also damals, ja.
Genau, Lowdown hießen die, stimmt. Also die Headbangers, sicherlich für die Tag-Team-Division, vielleicht jetzt nicht das Aushängeschild, aber hat denen schon gut getan, dass die da waren auch.
Ja, ich mochte Lowdown als Team an sich, also D'Lo Brown und Mosh damals, mochte ich ganz gerne, aber die Sache mit Tiger Ali Singh hat da halt niemals hingehauen, das war halt das Problem. Und die beiden da mit Turban zu sehen, das hat für mich auch nie funktioniert. Das geht dann wiederum eher in die Kategorie Gimmick Müll für mich aus der Zeit, genauso wie, wen hast du gerade nochmal genannt? Biber-Klivitsch, Biber-Klivitsch, ja. Auch absoluter, passt, wir sprechen gleich noch über ein paar, aber kommt in dieselbe Schublade wie Meat zum Beispiel.
Ja.
Ja, aber Tag Team Wrestling damals auch echt, echt wichtig, genauso wie auch die Stables, vielleicht handeln wir die hier noch gerade ganz kurz ab. Wir hatten die Generation X natürlich, wir hatten die Corporate Ministry, die Ministry of Darkness, die Brood haben wir gerade schon angesprochen, die Nation of Domination, die Boricuas. Shaggy, wer sind da so für dich die, gab es da schillernde Tag-Teams für dich?
Ja, die Las Boricuas auf jeden Fall. Also die, über die sollten wir auch mal einen Wochenend-Podcast halten. Das war ein, nein, die, ich mochte, du kennst ja meine Meinung zu Savio Vega. Das war Undercard, ja, ganz klar. Aber die Stables waren auch sehr entscheidend. Ich bin ein großer Stables-Fan. Gerade die Generation X hat die Attitude Era getragen, zusammen auch mit der Corporation oder der Corporate Ministry oder wie auch immer. Das waren schon entscheidende Stables. Da hat man endlich einen Gegenpart auch zur NWO gefunden, die ja dann noch langsam bei der Konkurrenz auch uninteressanter wurde und zu groß wurde. Das waren schon wichtige Stables und auch auf ihre Art und Weise schillernde Stables, ähnlich wie vielleicht die Nation of Domination am Anfang, die ja anders auch geplant waren ursprünglich mal und sich dann auch nochmal verändert haben. Auch die fand ich unterhaltsam und spaßig. Vielleicht noch die Hart Foundation muss man da am Anfang vielleicht auch nochmal dazu zählen. Auch die fand ich gut und überzeugend, meiner Meinung nach.
Ja. Die Generation X wollte ich auch gerade nochmal ganz kurz drauf eingehen, auch von wegen bunt, also die auch wirklich dieses Grün-Schwarz quasi als ihre Farben genommen haben, ne? Also wo man dann auch gesagt hat, ja, das ist die Farbauswahl für die, deswegen finde ich das bunt auch da ganz passend. Die Brood haben wir gerade eben schon angesprochen, der Entrance, genauso auch wie bei der DX, ne? Auch der Entrance, die Musik, das war halt ein Gesamtpaket. Corporation war eher ein bisschen nüchtern gehalten, Corporate Ministry, der Undertaker, da waren wir gleich noch zu sprechen in seinen verschiedenen Reinkarnationen, der natürlich jemand, der alle Ären eigentlich geprägt hat. Wir haben schon mal gesagt, das ist die Undertaker-Ära, diese gesamte Zeit, weil der eigentlich jede Ära für sich mitgeprägt hat. Finde ich schon sehr wichtig. Shaggy, wo stehen hier so zusammengewürfelte Tag-Teams, wie zum Beispiel die Rock'n Sock Connection oder auch die Brothers of Destruction für dich so in dieser Schiller-Lockenliste?
Na, man hatte ja öfters immer mal zusammengewürfelte Tag-Teams, wo man zwei größeres Namen zusammengebracht hat, was dann zeitweise war. Aber für mich gerade diese beiden genannten Tag-Teams, die sind für auf Dauer auch irgendwie gefühlt irgendwie in immer mal wieder dann auch zusammen angetreten und größer als jetzt, keine Ahnung, Cena und The Rock hatte man ja auch mal zusammengewürfelt oder wen auch immer. Also ich finde schon, dass das in zwei Teams sind, die auch sehr wichtig waren, weil man da auch gezeigt hat, so, wir tun die beiden jetzt zusammen und die beiden funktionieren auch im Tag-Team-Bereich total gut, aber gleichzeitig sind sie trotzdem im Singles-Bereich auch weiter aktiv. Auch das finde ich einen geschickten Schachzug und es hat auch gut funktioniert. Schillernd, Rock'n Sock Connection sicherlich, schillernd, Brothers of Destruction auf ihre Art und Weise sicherlich auch, weil sie auch von den Einzelcharakteren ja jeweils auch gelebt haben. Die Kane und Undertaker ähnlich und Rock und Mick Foley ja komplett anders und deswegen auch irgendwie spannende Kombi, also das hat funktioniert.
Ja, also gerade auch die Backstage-Segmente natürlich von The Rock und Foley damals, absolut legendär, ne? Also die beiden hatten ja eine Chemie wie ganz wenige zusammen, das hat schon mal sehr viel Spaß gemacht. Aber es gab auch zur damaligen Zeit ziemlich viel Schrott, muss man sagen, wir haben es gerade eben schon angesprochen, Beaver Cleavage, Meat, Shaggy, was gibt's denn da noch für Trash-Gimmicks, die zwar vielleicht bunt gewesen sind, aber eher so bunt wie auch die Restmülltonnen oder so.
Ja, ich weiß nicht, kann man den Undertaker als Biker dazu zählen? Nein. Eigentlich nicht, so im Nachhinein betrachtet finde ich ihn eigentlich ganz gut. Was ist mit Saturn und seinem Mob, den er da mitgetragen hat? War das cool, war das nicht cool?
Das war eine Bestrafung, weil er damals einen Jobber verprügelt hat, ne? Aber, nee. Aber zum Beispiel, was ich halt, wo packst du die Oddities rein? Ich meine, die waren bunt.
Die hatten Bartikämpfen an. Die waren schillernd, die waren auffällig, aber natürlich waren die auch sehr albern und natürlich auch das wirklich eine Undercard, in der Undercard irgendwie aktiv. Und die haben schon unterhalten. Ich mochte die irgendwie gerne, aber ich kann dir nicht genau sagen, warum. Wie schätzt du zum Beispiel Naked Midian ein? Den würde ich da, glaube ich, mit reinnehmen.
Bunt und schillernd in keinem Fall. Das war eines der schlimmsten Geschichten überhaupt. Genauso wie Pretty Mean Sisters, die wir damals gehabt haben. Kannst du dich auch daran erinnern? PMS.
Ja, klar.
Was man, glaube ich, man hat die einfach nur so zusammengewürfelt, damit man diesen PMS-Gag machen kann.
Ich glaube auch, aber die waren doch auch eng an Meat gebunden, ja, oder? Ja. Das war doch quasi, das war doch ihr Liebessklave oder wie auch immer man das in dem Fall bezeichnen sollte.
Ja, und da gab es halt einige von dieser Geschichte, ne? Also Meat hast du gerade schon angesprochen, selbst der Real Man's Man, glaube ich, den kann man da auch noch mit reinnehmen. Kein Teil, das muss man da auch mit nennen. Wir hatten auch einen Billy und Chuck in der ausgehenden Zeit noch. Dann habe ich ein paar Mal in so Listen gefunden. Die würde ich tatsächlich aber eher in die Ruthless Aggression mit reinstecken, ehrlich gesagt. So von meinem persönlichen Befürhalten.
Ja, wobei ich die auch eigentlich ganz unterhaltsam auch fand. Und die haben ja auch, ich finde, die haben auch funktioniert. Also dann würde ich eher, wenn man gerade bei Tag Teams sind, die ganzen New Tag Teams da vielleicht noch mit einpacken. New Midnight Express, New Blackjacks, die New Rockers, sowas.
Die waren aber auch alle nicht schillernd, ne? Was ist mit der NWA?
Ich würde auch sagen, die waren auch nicht schillernd.
Und was ist mit Sexual Chocolate Mark Henry?
Der war schon auf seine Art und Weise irgendwie schillernder als die anderen auf jeden Fall. Und ja, ist aus der Zeit ist ja auch die Hand geboren, die bis heute noch irgendwo herumgeistert.
Das war auch grauenvoll. Ja, die ist doch erwachsen geworden. Da gab es auch mal ein Segment, wo es eine große Hand
ist. Was ist mit Kai und Tai?
Furchtbar. Also mal gute Wrestler, aber auch wirklich ein schlimmes Stable einfach, oder?
Ja, also klar, also gerade die Kurzfehde mit Velvines, da reden wir heute mal nicht drüber. Nee.
Choppy, choppy, pipi, da reden wir heute mal nicht drüber, ist auch ein gutes Stichwort. Shaggy, weil natürlich ist die Attitude-Era maßgeblich geprägt worden durch die Storyline von Mr. McMahon und Stone Cold Steve Austin. Wir haben über die aktuelle Anklage und die vielen Anklagen gegen Vince McMahon zuletzt sehr, sehr häufig berichtet über die ganz schlimmen Punkte, die da aufgebracht worden sind, Menschenhandel, sexueller Missbrauch, Machtmissbrauch und so weiter und so fort, wo auch jetzt ein Brock Lesnar mit hineingezogen worden ist quasi, der ist auch, steht auch quasi da jetzt im Mittelpunkt. John Laurinaitis ist da ebenfalls mit involviert, so wie es aussieht, auch der Teil der Anklage. Wie sehr beeinflusst das deine Rezeption der Attitude Era? Mr. McMahon damals ja schon auch ein sehr sexueller Charakter, natürlich der dumme Boss auf der einen Seite, aber wir erinnern uns zum Beispiel auch noch an die Geschichte mit Trish Stratus und an andere Sachen.
Ja, die dann doch näher an der Wahrheit sind, als wir es eigentlich dachten. Und das macht es für mich sehr, sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich tue mich wirklich sehr, sehr schwer, jetzt gerade nach den letzten Monaten noch weiter über Vince McMahon irgendwie auch zu sprechen. Einfach weil all das, was jetzt alles rausgekommen ist, doch da alles andere in ein ganz anderes Licht stellt, was damals war. Also ich tue mich sehr, sehr schwer und ich weiß auch gar nicht, wie das zukünftig dann auch sein soll, wenn wir über Vince McMahon reden, weil aktuell möchte ich gar nicht über den reden und ihm keine weitere Plattform geben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, so ähnlich, ne? Aber er ist da natürlich auch ein großer Teil der Attitude-Era. Aber natürlich verändert das die Rezeption dieses Mr. McMahon-Charakters deutlich, deutlich, deutlich und es erklärt auch manche Gimmicks und manche Storylines, die wir damals gehabt haben, ne? Weil damals hatte ja McMahon noch die komplette Vorherrschaft mehr oder weniger über das. Natürlich hat er Filter gehabt, also Filter hier und da, ne? Aber nichtsdestotrotz ist das wirklich eine schwierige Geschichte, die auch die Attitude Era und die Rezeption maßgeblich beeinflusst. Und deswegen möchte ich eigentlich auch gar nicht, wir haben einen separaten Podcast weit vor alledem mal über die Storyline von Vince McMahon und Stone Cold Steve Austin gemacht. Wenn ihr da nochmal so ein bisschen Erinnerung schwelgen möchtet, was damals die Zeit ausgemacht hat, empfehle ich das. Wir lassen den Mr. McMahon-Charakter jetzt so ein bisschen raus, aber wir können es nicht komplett negieren, Shaggy, weil der Mr. McMahon-Charakter und die Geschichte mit Steve Austin und auch mit den ganzen bunten Ideen, mit den kuriosen Geschichten, ich sag nur der Angriff im Krankenhaus zum Beispiel mit der Bettpfanne, die Pistole und tausend Sachen, der Biertruck und so weiter und so fort. Das hat damals schon maßgeblich auch die Attitude Era geprägt und man hat auch als Zuschauer drauf gewartet, muss man ganz klar sagen.
Ja, klar, aber das reicht.
Genau. So, weil wir haben auch noch natürlich noch ein paar Wrestler hier, die wir so ein bisschen bewerten möchten. Wir haben gerade Undertaker und Kane schon angesprochen, die Brothers of Destruction, lieber Shaggy. Ja, beide natürlich absolut legitime Legenden, vor allem auch jetzt hier schon mit einem großen Story-Hintergrund, ne? Die Brudergeschichte der beiden, der Hausbrand, wer hat hier das Haus angezündet, war es der Undertaker, war es doch jemand anders? Eine große Geschichte, sind die denn auch schillernd? Und der Undertaker, da müssen wir eh nochmal durch die verschiedenen Gimmicks gleich durchspringen.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, also als ich über die Brothers of Destruction gesprochen habe, schillernd. Ja, schillernd für die Attitude Era, definitiv. Also jetzt nicht bunt und lustig, sondern eher wirklich auch Larger-than-Life-Charaktere, große Gimmicks, große Hintergrundgeschichte. Und aus diesem Grund würde ich schon sagen, wenn wir jetzt erstmal, wir bleiben beim klassischen Undertaker Und bei Kane, ja, definitiv auf ihre Art und Weise sehr schillernd und sehr hervorstechend in dieser Zeit.
Auch da wieder, ne, die Präsentation der beiden darfst du halt auch da nicht unterschätzen. Ne? Der Undertaker mit der Musik, teils mit dem Feuerwerk, dem Lichteffekten dabei, dem Nebel. Bei Kane ganz genauso, ne, das rote Licht, die Musik, die aufgekommen ist, dann auch bei ihm, denke ich, auch ganz massiv mal diesen Titanshorn und diese dunklen Wolken, die quasi aufziehen und dann eben natürlich dieses Zünden der Ringecken und die Feuerfontänen, die da hochgekommen sind. Deswegen ja, absolut, ne? Und dann auch Kane, der ja auch verschiedene Wandlungen dadurch gemacht hat im Verlauf der Zeit, also auch dann der menschlicher geworden ist an der Seite von X-Pac zum Beispiel damals und ja verschiedene Wege da eben auch gegangen ist, aber ein echt ja interessanter Charakter auch in der Attitude Era gewesen ist. Und der Undertaker, Shaggy, du hast gerade schon angesprochen, weil mit dem, da haben wir ja eigentlich drei Gimmicks innerhalb der Attitude Era. Wir haben den ich sag mal normalen Undertaker, dann den Ministry of Darkness Undertaker, der näher am Teufel gewesen ist als sonst was. Und dann nochmal den Biker-Taker. Wo sondierst du die denn in deiner Schiller-Skala ein?
Ja, ich würde den normalen Undertaker, wie du ihn gerade bezeichnet hast, und den Ministry Undertaker vielleicht auf der Schiller-Skala schon auf eine ähnliche Stufe heben. Wobei ich den Ministry Undertaker, glaube ich, als meinen favorisierten Undertaker of all time sehen würde, am interessantesten. Aber beide genauso auffällig auch. Und der Biker Undertaker, der ist in meinen Augen nicht wirklich schillernd, aber so rückwirkend betrachtet fand ich es gar nicht mehr so schlimm, wie ich es vielleicht eine Zeit damals fand. Das hat auch irgendwie zu ihm gepasst. Aber jetzt auch irgendwie, weil das, glaube ich, der wahre Mark Calloway, der dahinter steckt, glaube ich. Und das fand ich schon rückwirkend betrachtet schon okay, weil man es auch wirklich wieder gut zurückgebracht hat und auch ganz am Ende ja eine Mischung aus den Undertakers auch irgendwie hatte. Fand ich schon okay.
Ja, also ich bin ehrlich, ich fand den Biker-Taker damals gar nicht so schlimm, wie er von vielen gemacht worden ist. Also ich fand das damals schon okay. Vor allem, was ich sehr angenehm fand, dass er damals anders gewrestelt hat, dann auch mit dem Charakterwechsel. Er war dann deutlich agiler, ist weggegangen von diesem sehr langsamen alten Undertaker-Kampfstil. Und das mochte ich eigentlich ganz gern, dass er da so ein bisschen menschlicher gewesen ist. Da konnte ich dann damit ganz gut leben, weil ich die Matches unterhaltsamer fand. Der Ministry of Darkness Undertaker, der ist in meinen Augen, was so diesen Charakter angeht, rein von der Opulenz der Figur und von dem Visual, von dem Aussehen und von der ganzen Visualität her, ist der für mich eigentlich der hervorstechendste Undertaker, weil der so over the top gewesen ist, ne, mit all dem, was damit dazugehört, ne, auch mit dem, wie er den Bart getragen hat, wie er die Haare getragen hat, die Outfits teilweise. Problem war da eher die Ministry of Darkness, die halt eine Horde von Jobbern gewesen ist, in meinen Augen. Weshalb für mich zumindest der Ministry of Darkness Undertaker immer so ein bisschen drunter gelitten hat. Aber der Teufel hat auch keine weiteren Teufel unter sich, sondern er hat die kleinen Minions unter sich. Und das war ja hier dann auch so der Fall. Passend dazu vielleicht, der größte Rivale in der Karriere des Undertaker war ja neben Kane Mankind. Und auch Mankind haben wir schon angesprochen, nämlich auch im New Generation Podcast. Der ist ja quasi dann so in diese Übergangsphase mit reingekommen. Gleich einen großen Impact hinterlassen damals mit der Attacke gegen den Undertaker. Aber auch der hat ja im Verlauf der Attitude Era eine unglaubliche Wandlung bis hin zum vorläufigen Karriereende ja durchgemacht im Prinzip, Shaggy. Und auch da müssen wir dann ja noch die Three Faces of Foley ansprechen. Also ganz, ganz viel Substanz hier eigentlich.
Ja, zu Mankind-Gimmick, da haben wir ja, wie gesagt, letztes Mal schon drüber gesprochen und schillernd in die ähnliche Richtung wie Kane und der Undertaker sicherlich. Aber die anderen Gesichter, gut, Cactus Jack, den kannten wir ja auch schon, aber Dude Love, wenn der nicht schillernd ist, was wäre denn dann, würde ich sagen. Also das ist auch jemand, der sehr, sehr hervorgestochen hat, gerade weil man den ja anders kannte. Das hat schon super funktioniert und Dude Love, den mag ich gern und den würde ich als bisher einen der schillerndsten Charaktere und Menschen nennen, die wir heute im Podcast erwähnt haben.
Okay. Also von den Farben her natürlich auf jeden Fall, ne? Auch mit der Musik, super exzentrisch und natürlich auch diese Geschichte damals, weiß nicht, ob natürlich noch drin ist, mit Steve Austin, wo Steve Austin einen Tag-Team-Partner gesucht hat und Mankind hat sich damals dafür angeboten, ne? Und dann war es dann schlussendlich Dude Love, der dann Steve Austin gegen die Hart Foundation dann hilft und ja, auch diese ganze Geschichte mit den Three Faces of Foley, dass man mit denen gespielt hat, mochte ich sehr. Klar ist so jemand wie zum Beispiel dann späteren verlaufenden Cactus Jack, der dann auch seine große Fehde gegen Triple H zum Beispiel gehabt hat, der ist jetzt nicht so schillernd, ganz klar. Aber war trotzdem ein geiler Auftritt und ich liebe diese Fehde zwischen den beiden und vor allem haben Triple H und Mick Foley eine unglaubliche Chemie im Ring zusammen gehabt und der Mankind-Charakter an sich ist ja wirklich von diesem Kellerwesen, von diesem düsteren Charakter ist der ja auch immer netter und zugänglicher und witziger geworden und hat ja dann auch diese Underdog-Rolle perfekt ausgefüllt, damals auch im Kampf gegen die Corporation. Deswegen, auch wenn der vielleicht vom Look her nicht so schillernd gewesen ist, vielleicht war es genau deswegen dennoch, weil er eben so ein konträrer Charakter zu auch vielem anderen gewesen ist und ja. Auch sein Charakter ja auf diesen ganzen verschiedenen Tropen und Persönlichkeitselementen quasi basiert hat. Und ich glaube, deswegen starrt er da schon ganz gut heraus. Und ich würde ihn hier schon nennen. Also nicht nur Dude Love, sondern ich würde auch Mankind per se als jemanden nennen. Und auch da, ne, Interaktion, egal ob es jetzt mit dem Mr. McMahon gewesen ist oder mit Steve Austin oder mit The Rock, da kam ja immer was Gutes bei raus. Es war ja immer ein mega unterhaltsames TV, was die produziert haben. Wir erinnern uns an This Is Your Life mit The Rock, was aus heutiger Sicht sehr, sehr lang ist. Aber trotzdem, also würde ich halt auch schon damit reinstecken, auch wenn er nicht die ganz, ganz bunten Farben getragen hat. Wo packst du jetzt, wenn wir sprechen über bunte Charaktere und über schillernde Attitüde, wo packst du denn dann eine Triple H rein?
Ja, da tue ich mir ein bisschen schwerer. Der in der DX-Zeit, wir haben es ja vorhin gesagt, die DX schon schillernd auffällig und so und Triple H im Allgemeinen natürlich in der Hochphase der D-Generation X natürlich auch dadurch hervorstechend. Insgesamt würde ich ihn jetzt nicht so als schillernd, ist immer so ein Wort, wo ich mich schwer tue, jetzt bei einigen das zuzuordnen. Wir kommen gleich noch zu einem anderen großen Charakter, wo ich mich auch schwer tue, ihn als schillernd zu bezeichnen. Aber Triple H, ja, also klar, wichtiger Charakter, wichtiger Wrestler und sicherlich auch hervorstechend, aber als schillernd würde ich ihn trotzdem nicht bezeichnen. Zumindest nicht außerhalb der DX.
Nee, also der war ja auch eher so ein Arbeiter quasi, rein von der In-Ring-Work. Am Mikrofon fand ich ihn immer gut, aber jetzt auch nicht so krass, aber schillernd. Man hat natürlich dann schon mit dem The Game-Charakter, was den Entrance angeht, was die Musik angeht, da hat man ja schon groß aufgefahren, ne? Aber ich würde ihn auch nicht so als den buntesten Charakter oder als den schillerndsten Charakter bezeichnen. Was ist denn mit The Rock? Der hat immerhin bunte Hemden an, Shaggy.
Ja, der hat bunte Hemden an, der hat die Goldkette an und der ist auf jeden Fall schillernd. Also so, den muss ich als sehr, sehr schillernd bezeichnen, vielleicht als den schillerndsten, auffälligsten Wrestler in der Zeit überhaupt. Der ist jemand, der größer geworden ist als die WWF oder WWE selber. Jemand, der, wo ich damals schon meinte, der ist wirklich ein sehr, sehr guter Actor, in seinem Maße, der ist unglaublich charismatisch, der sticht hervor und den würde ich als extrem schillernd bezeichnen.
Bei The Rock war halt auch einfach die Entwicklung unglaublich. Ne? Wir haben schon mal einen Year One Podcast auf Patreon Steady und für YouTube-Kanalmitglieder auch gemacht, ne? Den Kollegen hier, wo wir dann auf das erste Jahr eingegangen sind. Also er ist ja da als Blutschipper quasi reingekommen mit diesem ganz furchtbaren Gimmick, dann Intercontinental Champion, dann alle hassen Rocky, dann Nation of Domination und dann wirklich auch dieser Weg, den er gegangen ist und wo du gemerkt hast, so ja, am Mikrofon, die Entwicklung, die er gemacht hat, der Look, der sich langsam gefunden hat, die Catchphrases, die Promos, die Fäden, die Art und Weise, wie er betont hat, wie er mit dem Publikum gespielt hat, der brauchte noch nicht mal im Endeffekt. Zum Beispiel der Entrance. Ich habe jetzt heute viel über Entrances gesprochen. Wir haben gerade über Feuerwerk gesprochen, bei Triple H, über die Lichtshow und ich weiß nicht was, alles spuckende Wasser und sowas. Aber guck mal, The Rock hat eigentlich nie viel gemacht bei seinem Entrance. Der kam halt rein, Licht, helles Licht, wie beim Stern, wie beim Star quasi, kommt rein, postet ein bisschen, zieht die Augenbrauen ein bisschen hoch und die Leute waren begeistert. Also wie viel mehr Charisma kannst du denn auf den Tisch bringen? Wie viel schillernder kannst du denn eigentlich sein, dass du noch nicht mal irgendwas brauchst, was schillernd quasi in dem Augenblick, oder?
Ja, absolut. Du hast es richtig gesagt. Sehr, sehr gut.
Ja, und der bringt einfach so viel natürliches Charisma und so viel Fähigkeiten mit, dass der in meinen Augen auch der bunteste und schillerndste Charakter dieser Zeit gewesen ist, weil er eben so auch herausgestochen ist aus der Masse und sich so entwickelt hat. Und das innerhalb kürzester Zeit, darf man auch nicht vergessen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich immer noch den größten Star der Attitude Era hier auf unserer Liste, lieber Shaggy. Ein Stone Cold Steve Austin. Schwarze Boots, schwarze Butze, Glatze, Stunner, Fehde mit Mr. McMahon. Ne? Austin 316. Ist der denn ein bunter Charakter für dich?
Nein. Aber das ist genau den ich angesprochen habe vorhin. Ja. Also ich würde den auch, der sticht natürlich hervor. Der ist der Star neben The Rock gewesen, vielleicht sogar der Star, der, wie du es gerade gesagt hast, der vielleicht wichtigste Wrestler in der Zeit, auch jemand, dem man unglaublich, der unglaublich auf, der wirklich hervorgestochen ist, jemand, der von null, muss man, wenn man den Ringmaster sieht, auf 100 innerhalb von kurzer Zeit auch katapultiert worden ist. Der ist natürlich ein Riesenstar, aber schillern, ich muss sagen, nein.
Das ist eben gerade der Unterschied. Würde ich sagen, der Charakter Stone Cold Steve Austin ist eines der besten und prägendsten Gimmicks dieser Zeit und der Wrestling-Geschichte? Ja. Ist es bunt und schillernd? Weniger. Da haben wir andere, die da bedeutend bunter gewesen sind und schräger natürlich auch gewesen sind. Austin sehr down to earth, sehr, sehr beständig, sehr basic. Viel Gefluche, viel Beleidigung. Klar war da auch Humor mit dabei, aber er beschreibt nicht das, was wir bis jetzt mit bunt und schillernd gesehen haben. Also egal, ob es zum Beispiel The Rock ist oder einen Shawn Michaels, den wir zum Beispiel gehabt haben, ne? Wo einfach mehr Posing, mehr Farbe, mehr drumherum, mehr Persönlichkeit vielleicht auch gewesen ist. Steve Austin hatte Persönlichkeit, aber die war nicht unbedingt bunt und schillernd, sondern die war so, dass es die Menschen damals absolut angesprochen hat. Deswegen, ich will ihn nicht unbedingt aufführen, aber ich finde auch, dass er nicht so, dass er in die Liste der besten Attitude-Era-Gimmicks, da würde er auf jeden Fall an 1 oder 2 landen. Bei den buntesten Gimmicks landet er bei mir eher so weiterhin.
Ja.
Da will ich jetzt keine Platzierung festlegen, aber auf jeden Fall weiter hinten. Aber natürlich wollen hier mit Steve Austin natürlich auch nichts wegnehmen. Ne? Aber Shaggy, hast du noch jemanden, den du hier unbedingt nennen möchtest in dem Zusammenhang? Haben wir irgendjemanden deiner Meinung nach vergessen? Willst du da noch jemanden aufführen? Ich weiß nicht, vielleicht Golga oder weißt du, wen wir vergessen haben, Shaggy?
Wen haben wir vergessen?
Wir haben Too Cool vergessen.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich wollte gerade Too Cool nochmal ansprechen, wobei ich jetzt, also klar waren die schillernd, die waren auffällig, gerade dann auch mit Rikishi, du hast es ja vorhin gesagt, in der Kombination sind die schon sehr hervorgestochen und waren sehr auffällig. Ich war kein großer Fan von Too Cool ohne Rikishi, einfach weil ich auch nicht der größte Brian Christopher Fan war, aber die haben schon wirklich überzeugt beim Publikum, die sind angekommen, die sind aufgefallen und gerade der Tanz. Also das war etwas, wo wir dann ja auch immer zu Hause aufgestanden sind, vom Fernseher mitgetanzt haben, oder?
Ja, die Musik, der Worm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ne? Die hatten quasi in dieser Kombination gleich zwei große Trademark-Aktionen, nämlich den Worm, der einfach super witzig aussah, weil man sich immer gefragt hat, kann ich das auch? Und dann das Stinkface von Rikishi, das gehörte auch absolut mit dazu. Und ich finde das Too Cool wirklich auch eine der schillerndsten Kreationen der Attitude Era gewesen sind. Also die stachen auch heraus. Wir erinnern uns auch an den Rumble damals, wo die drei nochmal den Spot gehabt haben. Das war, glaube ich, auch der Rumble 2000 müsste das gewesen sein. Also ich fand die super cool und ich mochte die unglaublich gern. Die Musik ging ins Ohr. Und auch da, ne, das war nicht das spektakulärste Tag-Team, was wir gehabt haben. Aber die haben super gezündet. Die Leute wollten mit denen tanzen. Die wollten eine gute Zeit haben. Und das war ohne Zweifel auch die größte Zeit von einem Rikishi damals. Ne? War ja auch damals Intercontinental Champion. Ja gut, der Heel-Turn, da sprechen wir nicht drüber, oder?
I did it for the work.
Genau das. Nein, aber Too Cool, vielleicht auch ein schöner Abschluss hier. Ich hoffe, ihr habt alle die Musik jetzt in eurem inneren Ohr und könnt die hören und seht, wie vor eurem inneren Auge tanzen, weil ich finde, dass die wirklich auch diese andere Seite der Attitude Era gut verkauft haben und gut verkörpert haben, weil auf der einen Seite war die Attitude Era brutal und dunkel teilweise und so ein bisschen düster und auch hier und da sexuell konnotiert, also sehr viel sexuell konnotiert, muss man dazu sagen. Aber es gab auch andere Seiten. Ne? Es gab auch da durchaus diese Spaßfraktionen, die funktioniert haben. Und gerade Too Cool geht da in meinen Augen ganz, ganz vorne weg. Im Gegensatz zu den Oddities zum Beispiel. Ja, Shaggy, haben wir's, oder? Hast du noch irgendjemanden, den wir jetzt auch noch vergessen haben?
Nee, ich glaube, das sind jetzt alle, an die ich denken würde. Vielleicht Olaf, ich weiß nicht, ob man dich als schillernd bezeichnen würde. In der Zeit wahrscheinlich schon. Da können wir mal alte Fotos auch von Olaf nochmal zeigen.
Ich glaube nicht.
Okay, lassen wir es weg. Aber das ist eine tolle Reihe, diese schillernden Charaktere. Ich bin gespannt, welche Charaktere wir in der Zeit danach, welche Ära kommt denn danach, dann zusammensuchen würden. Es wird eine Zeit weniger, aber in der heutigen Zeit haben wir mit einem Seth Rollins ja auch wieder jemanden, der glaube ich, schillernder ist, als jemals jemand zuvor gefühlt.
Ja, wir haben jetzt die nächste Epoche, die wir quasi auf der Liste hatten, wäre ja dann die Ruthless Aggression. Und da würde ich zum Beispiel auch so Leute wie einen Rob Van Dam beispielsweise mit reinstecken oder ganz viele Leute, die halt eben dann zum Ende der Attitude Era mit dazugestoßen sind. Also 2001, dann die Zeit Ruthless Aggression, ja so 2002 ging es ja da so richtig los. Wir haben auch da wieder so eine Übergangsphase, muss man sagen. Das wäre dann der nächste Punkt. Schreibt uns gerne mal, ob wir sowas auch noch machen sollen, weil ich glaube, ich kann hier für uns beide sprechen. Also ich glaube, uns macht das Spaß, über diese Gimmicks und Charaktere zu sprechen, Shaggy, oder?
Total, total. Also mir macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde, zumindest das Feedback von eurer Seite ist ja immer bisher enorm gewesen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ihr uns so unterstützt und uns so zuhört und uns auch so Tipps gibt und auch Ratschläge, die wir auch umsetzen. Und genauso würde ich gerne wirklich wissen, wollt ihr, dass wir da weitermachen mit den schillernden Charakteren?
Genau, so machen wir das. Und Shaggy, eine Freude wird dir sicherlich auch der Fragen-Podcast nächste Woche sein.
Ja, mit Markus freue ich mich schon drauf. Mal schauen, ob ich zu Wort komme. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Ich mag Markus sehr und ich freue mich sehr wirklich mit ihm zu podcasten. Das wird spannend. Schickt uns Fragen ein, die Markus und ich beantworten sollen und werden. Und das wird interessant und auch für mich, glaube ich, sehr lehrreich. Ich freue mich drauf.
Wird gut. Das ist dann der nächste Podcast, der hier in der Reihenfolge ansteht. Und dann mache ich hier den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.